Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und aus der schönen Welt des Wasserstoffs, Johannes, ist jemand zu uns gekommen heute wieder.
Ja, hallo Martin. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich einen Gast wieder bei uns an der Bar. Heute kommt zu uns Astrid Dose. Herzlich willkommen, Astrid. Es freut uns, dass du den weiten Weg quasi aus Hamburg hierher zu uns gefunden hast. Wir sitzen ja im Süden im Süden von Deutschland, aber drum ist es ja immer umso schöner, dann jemanden auch aus anderen Teilen von Deutschland hier begrüßen zu können.
Ja, ich freue mich, hier zu sein, auch wenn es eigentlich virtuell ist, aber trotzdem.
Genau, ja, du kommst natürlich heute hier logischerweise als Astrid Dose zu uns, aber auch als Vertreterin des Vereins Erneuerbare Energien Hamburg, von dem speziell hier im Süden wahrscheinlich noch nicht jeder gehört hat, so könnte ich es mir denken. Und deshalb am Anfang natürlich die obligatorische Frage, liebe Astrid, könntest du dich kurz vorstellen und natürlich auch den Verband, den Verein kurz vorstellen? Ich denke, das ist natürlich auch für die Hörer extrem interessant.
Ja, natürlich. Ja, ich bin Astrid Dose. Ich komme vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich habe das Cluster mitgegründet 2011, gehöre sozusagen zu den alten Hasen hier im Team. Ich leite den Bereich Internationales und Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile. Da gehören noch 5 bis 6 andere Mitarbeiter dazu, je nachdem, wie man das rechnet. Mhm. Das heißt, ich verantworte Bereiche wie Website, Podcast, Social Media und sehr stark natürlich auch den Messebereich. Also wir treten auf vielen nationalen und internationalen Messen mit Gemeinschaftsständen auf. Genau, und unser Cluster Erneuerbare Energien, Cluster ist ja immer ein bisschen sperriger Begriff. Die meisten können damit nicht so viel anfangen, es sei denn, es handelt sich um was Chemisches, was Naturwissenschaftliches. Das machen wir im Prinzip auch, aber für uns heißt Cluster eher, wie soll man sagen, Verein, Verband, Konstrukt. Es ist ein bisschen eine Hamburger Besonderheit. Es gibt hier einige Cluster, sogenannte. Das sind alles Zusammenschlüsse verschiedener Unternehmen in verschiedenen Industrien oder Wirtschaftszweigen, ein bisschen geleitet oder koordiniert von der Stadt Hamburg, um diese Wirtschaftszweige hier am Standort Hamburg zu unterstützen, damit sie weiter florieren und damit eben auch die gesamte Stadt weiter floriert. Und das heißt, ein Cluster besteht immer aus Unternehmen, aus Kernunternehmen einer bestimmten Branche. In unserem Fall sind das 300. Darauf sind wir sehr stolz. Das sind 300 Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Da gehört Onshore-Wind, Offshore-Wind, Solar, Wasserstoff, Geothermie, alles Mögliche mit dazu. Mhm. Und es gibt auch immer den Part der Stadt in einem Cluster. Das heißt, es ist die Geschäftsstelle, in der meine Kollegen und ich arbeiten, die sozusagen mehrheitlich zur Stadt Hamburg dazu gehört, also ein öffentliches Unternehmen ist. Das heißt, bei uns im Aufsichtsrat sitzen 3 BehördenvertreterInnen der Stadt Hamburg, die ein bisschen darüber wachen, dass hier auch alles mit richtigen Dingen zugeht. Und kurz zusammengefasst ist das dann ein Public-Private Partnership, also ein öffentlich-privatwirtschaftliches Unternehmen-Konstrukt. Sozusagen.
Jetzt, wenn man an oder erneuerbare Energien Hamburg hört, dann denkt man ja wahrscheinlich zuerst an Windkraft. Das ist ja irgendwie das, was da um Hamburg gerade dann Richtung Nordsee und so die dominante Form der erneuerbaren Energien sind. Dann gibt es natürlich noch Photovoltaik. Wie kommt ihr dann zum Thema Wasserstoff? Oder welche Rolle spielt das Thema Wasserstoff bei euch? Und ist es überhaupt richtig, wenn man da einfach sagt, ja, erneuerbare Energien in Hamburg, das muss Windkraft sein?
Absolut richtig, vollkommen klar. Das ist unser Ursprung. Wir sind ja 2010 gegründet. Es waren 57 Unternehmen und die waren mehrheitlich aus dem Bereich Windkraft. Damals noch hauptsächlich aus dem Bereich Onshore-Wind. Onshore-Wind, muss man dazu sagen, ist vergleichsweise alt. Also die ersten Probeanlagen hat schon in den 70er, 80er Jahren in Schleswig-Holstein gegeben. Das ist überhaupt gar nichts Neues. Zu dem Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind, ging es dann mehr um Offshore-Wind, das heißt also Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee. Damals gab es ein Testfeld, Alpha Ventus. Ich meine, dass wir heute ungefähr bei 35 Offshore-Parks sind. Also es ist eine rasante Entwicklung in den vergangenen 14 Jahren, muss man sagen. PV, um jetzt nochmal eine andere Energieform zu nennen, hatte hier auch damals ein relatives Hoch, also schon vor 2010. Es gab ein Unternehmen Conergy, das kennen einige, das hat hier sehr floriert in Hamburg, ist dann leider insolvent gegangen. Dann gab es eine relativ dunkle Phase, wo auch viel nach China abgewandert ist, wo sich hier im Bereich Solar nicht viel getan hat. Das ist mittlerweile seit 4 Jahren auch anders. Wir erleben hier einen ziemlichen Boom. Recht viele Solarfirmen und tatsächlich auch viel Solar in Hamburg, was man vielleicht in Hamburg gar nicht so vermutet, sage ich jetzt mal. Hat ja eher so den Ruf einer verregneten Stadt. Das hat sich tatsächlich aber auch, ich glaube, dem Klimawandel sei Dank ein bisschen verändert.
Ja, genau.
Also wir haben mittlerweile recht viel Sonnenschein. So, das ist ein bisschen erstaunlich. Und mittlerweile auch eine Solarpflicht. Das heißt, jeder, der hier in Hamburg ein neues Einzel- oder Einfamilienhaus baut, muss Solarpaneele auf das Dach setzen. Und die öffentlichen Unternehmen oder wie soll man sagen, die Stadt hat sich selber auch verpflichtet, ihre Gebäude mit Solar auszustatten. So, was den Wasserstoff betrifft, Wasserstoff ist ja nichts Singuläres, sondern gehört für uns zum erneuerbaren Energiesystem mit dazu, sozusagen als Möglichkeit der Speicherung. Wenn man halt sehr viel erneuerbare Energien zur Verfügung hat oder erneuerbaren Strom, wie das in Schleswig-Holstein der Fall ist. Schleswig-Holstein produziert eigentlich immer übers nötige Maß hinaus und es ist einfach schade, dann abzuregeln und nichts damit zu machen. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum schon 2018 bestimmte Politiker hier im Norden gesagt haben, okay, wir müssen diese sehr gute Ausgangsposition nutzen, um aus dem erneuerbaren Strom grünen Wasserstoff herzustellen und dann damit verschiedene Industriezweige und so weiter versorgen zu können. Tatsächlich gab es hier in Norddeutschland die erste Wasserstoffstrategie in ganz Deutschland, noch vor der Bundesdeutschen. Man war hier so ein bisschen First Mover sozusagen, damals noch eher visionär und ein bisschen unkonkret unterwegs. Das wurde dann konkreter, relativ schnell. Es war dann etwas unglücklich, dass natürlich die Pandemie ab 2020 uns alle in Atem hielt. Das fiel so ein bisschen zusammen. Das hat dann auch die Entwicklung in diesem Wasserstoffbereich etwas verzögert, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz war es für uns ein glücklicher Umstand, dass wir mitten in der Pandemie dieses Thema geerbt haben quasi von der Stadt Hamburg. Also es wurde uns zugetragen, man sagte, okay, ihr macht schon sehr erfolgreiche erneuerbare Energien. Ihr seid prädestiniert, um diesen Bereich Wasserstoff auch noch zu machen, um das mit aufzubauen bei euch, sozusagen integriert. Und das haben wir dann ab Ende 2020 getan. Wir waren vorher eine sehr kleine Geschäftsstelle mit nur 6 Mitarbeitern. Mittlerweile sind wir 16. Das ist auch der Entwicklung im Bereich Wasserstoff geschuldet. Und für uns als Cluster war das natürlich gerade in der Pandemie hervorragend, weil das war auch für uns eine echt herausfordernde Zeit, ne? Man konnte keine Veranstaltungen machen, keine Messen, dies und das kann man sich ja vorstellen. Wir hatten auch so ein bisschen Bedenken, wie soll das so weitergehen? Braucht man jetzt ein Cluster während der Pandemie, dies und das? Und da war das tatsächlich wie so eine Art Geschenk, muss ich sagen, dass wir da einen neuen Bereich aufbauen durften und da irgendwie auch was Positives und Dynamisches tatsächlich passierte. Und dann haben wir relativ schnell viele neue Mitglieder aus diesem Bereich gewonnen. Also mittlerweile sind, glaube ich, über 100 Unternehmen bei uns im Cluster, die diesem Segment Wasserstoff zumindest in Teilen angehören. Also es gibt viele, die Verschiedenes machen, also nicht ausschließlich Wasserstoff, aber auch. Und das ist dann schon eben ein großes Segment, muss man sagen. Und wir haben etliche Kollegen, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit diesem Thema Wasserstoff eben auch beschäftigen. So ist der Wasserstoff zu uns gekommen.
Ja. So ist der Wasserstoff zu euch gekommen und wir haben uns für die Episode heute ja so ein bisschen mal vorgenommen, auf einige von euren Leuchtturmprojekten so ganz kurz zu gucken. Wir können da natürlich nicht so tief ins Detail gehen, ist ja klar. Aber ein sehr schönes Projekt, was mir eigentlich sofort ins Auge gestochen ist, weil sozusagen Energiewende in seiner reinsten Form im Endeffekt darstellt, ist der Elektrolyseur in Hamburg-Moorburg, der im Endeffekt in einem alten Kohlekraftwerk installiert wird und sozusagen, vielleicht kannst du dazu was sagen, Astrid, aber ja schon von rein jetzt der Strategie oder rein vom Projekt her sozusagen, es wird Wasserstoff da erzeugt, wo früher eben halt Kohle verbrannt worden ist, Energiewende in seiner reinsten Form eigentlich signalisiert.
Ja, also Moorburg ist, glaube ich, das prestigeträchtigste Projekt, was man im Bereich Wasserstoff hier in Hamburg vorfindet. Ist auch ein bisschen symbolträchtig, das ist ja eben beschrieben, recht prägnant, ehemaliges Kohlekraftwerk. Das heißt, da schwingt eben auch ein bisschen was mit. Wenn man hier in Hamburg von Moorburg spricht, dann ist das, wie soll man sagen, positiv und negativ zugleich. Man muss dazu sagen, dass Moorburg nicht sehr lange existiert hat als Kohlekraftwerk und zu einem Zeitpunkt gebaut wurde, als man eigentlich schon von Kohle weg war. Also es ist stark kritisiert worden. Also war auch für bestimmte Regierungskoalitionen hier nicht ganz einfach. Da waren auch Grüne dran beteiligt, ja, genau, dass sie dieses Kohlekraftwerk bauen mussten. Es war echt ein Politikum. Und insofern eigentlich besonders schön, dass dieser Ort jetzt eben für dieses Energiewendeprojekt tatsächlich genutzt wird. Das ist eine schöne Umwidmung sozusagen. Also das muss man so ein bisschen hier im Hamburger Kontext sehen. Geplant wird dieses Projekt schon relativ lange. Ich meine, das fällt auch in diese Zeit, die ich vorhin beschrieben habe, 1920, also in die Anfänge. Man muss ja dazu sagen, das ist ein EU-Projekt. Also es wird in diesem IPCEI-Programm, wie sich das nennt, also Important Projects of Common European Interest gefördert. Und solche Projekte sind immer sehr, sehr langwierig. Also es ist nicht, man beschließt das und zwei Wochen später kann man losbauen. Im Gegenteil, das ist ein jahrelanger Vorlauf tatsächlich. Und man muss ein Konsortium stricken. Das heißt, man braucht Projektpartner. Es ist sehr viel Invest nötig, dieses und jenes. Also das Projekt hält uns schon ein bisschen länger in Atem. Tatsächlich, weil es auch sehr lange gedauert hat, eben die Gelder aus der EU zu bekommen, vom Bund zu bekommen. Die Stadt Hamburg ist ja selber auch beteiligt. Aber letztes Jahr ist dann sozusagen der Startschuss gefallen, in, wie soll man sagen, symbolisch. Robert Habeck hat dann den Förderbescheid hier überreicht und so weiter. Und dann konnte es wirklich losgehen. Und losgehen heißt, es wird dann erstmal ausgeräumt, ganz platt, ne? Also sozusagen das Kraftwerk zur Verfügung gestellt, werden Schornsteine gesprengt und so weiter und so fort. Also es sind immer noch Vorarbeiten im Gange. Das ist eine Baustelle im Prinzip, wenn man da jetzt hinfahren würde. Aber der Plan ist da eben, einen großen Elektrolyseur einzurichten, ne? Für die Umwandlung, was wir ja vorhin beschrieben haben, des erneuerbaren Stroms in Wasserstoff. Und was für uns sehr schön ist, dass mehrere Clustermitglieder an diesem großen Projekt beteiligt sind. Darum haben wir sozusagen auch einen Anteil an dem Projekt. Das ist zum einen Lux Cara, das ist ein Vorstandsmitglied von uns, ist gar nicht so ein bekanntes Unternehmen, die aber sehr viel Invest in erneuerbare Energienprojekte machen, in verschiedenste, Onshore-Wind, PV, Offshore, Wasserstoff. Also die haben sich sehr breit aufgestellt mittlerweile, haben eine echte Erfolgsgeschichte hingelegt. Und dann sind eben noch die Hamburger Energiewerke beteiligt, unser städtischer Energieversorger, auch bei uns im Vorstand vertreten. Genauso, die stemmen maßgeblich dieses Projekt zusammen.
Das Beeindruckende an dem Projekt ist ja eigentlich, dass es schon relativ bald in die Realität übergehen soll. Also du hast zwar gesagt, es braucht ewig lang, bis die ganzen Bescheide durch waren, bis jetzt wirklich der Förderbescheid gegeben wurde. Aber das Ziel ist ja weiterhin, dass es 2027 quasi in Aktion tritt und wirklich Wasserstoff produziert, richtig?
Absolut, ja.
Und das ist ja schon jetzt auf jeden Fall, wo es nicht um das Jahr 2030 geht, sondern 2027 ist ja eigentlich dann in zwei Jahren.
Ja, ja. Naja, aber die Vorgeschichte reicht ins Jahr 2020 zurück. Also dann sind schon 7 Jahre in Summe. Also das ist jetzt schon ein langer Zeitraum in meiner Welt. Da ist ja jeder anders gestrickt, aber ich würde schon sagen, dass man viel Geduld braucht für die Geschichte. Ne? Also, aber klar, das ist, also jetzt Scherz beiseite, in Energieprojekten und Infrastrukturprojekten natürlich immer so. Da rechnet man oft in Dekaden, selbst wenn man total flott ist mit Genehmigungen und so weiter. Ne? Mhm. Es gibt in Hamburg etliche riesige Infrastrukturprojekte wie in der ganzen Bundesrepublik. Ne? Es gibt ja nur auch dieses Sondervermögen und so weiter. Also das ist ja eins, wie soll man sagen, der Felder, die unbedingt beackert werden müssen, die über Jahrzehnte eben auch liegen geblieben sind. Und bei Infrastruktur, darum sagt man ja auch immer, sich nicht an Legislaturen und Regierungen hängen, sondern das muss Legislaturen überdauern, weil diese Projekte einfach immer sehr, sehr langfristig sind. Ja, genau. Das ist bei Infrastruktur so.
Ja, ich glaube, Infrastruktur ist ein gutes Stichwort, weil die Erzeugung von Wasserstoff, die ist natürlich schön und wichtig. Und du hast auch schon angespielt drauf, dass natürlich speziell in Schleswig-Holstein normalerweise erneuerbare Energie sozusagen im Überfluss vorhanden ist. Und dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, Wasserstoff zu erzeugen. Aber logischerweise, dieser Wasserstoff muss dann auch irgendwie verteilt werden. Aber auch dazu hast du natürlich ein Leuchtturmprojekt in der Hosentasche sozusagen, nämlich ein Verteilnetz für die Industrie am Hafen in Hamburg. Du hast uns im Vorgespräch erwähnt oder ihr habt erwähnt, speziell habt ihr da natürlich die Stahl- und Kupferproduktion im Auge, auch die chemische Industrie. Und wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, Astrid, auch dieses Verteilnetz für die Industrie am Hamburger Hafen soll schon 2027 tatsächlich nutzbar sein und anfangen, da Wasserstoff hin zu verteilen, richtig?
Absolut, ja. Also das Projekt ist im Zeitplan, würde ich sagen. Das wird durch die Hamburger Energienetze realisiert. Das ist sozusagen der örtliche Netzbetreiber hier in Hamburg. Vielleicht mal zum Hintergrund, weil vielleicht das jetzt nicht alle kennen. Das ist also auch wieder ein städtischer Akteur, ein Zusammenschluss aus Stromnetz und Gasnetz. Das sind sehr, sehr alte öffentliche Unternehmen hier in Hamburg. Also ich glaube, oh Gott, 130 Jahre oder was haben die Gasnetzkollegen zum Beispiel jetzt auf dem Buckel. So, und die rüsten sozusagen jetzt eben ihr Gasnetz um, um es Wasserstoff-ready zu machen, weil das ist jetzt nicht, kann nicht einfach die alten Leitungen so nutzen, zack, fertig. Also da braucht es dann schon eine gewisse technische Anpassung, sage ich jetzt mal. Das läuft aber auch schon eine gewisse Zeit. Und soweit wir das mitbekommen, ist das auch alles im Zeitplan. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil das die Grundvoraussetzung für alles andere ist, dass man dieses Kernnetz hat. Es ist aber durchaus, wie soll man das sagen, auch mit Hemmnissen verbunden gewesen, weil natürlich, wie man sich denken kann, durch diesen Ukraine-Krieg, der vor 3 Jahren ausgebrochen ist, Netze und Infrastruktur auch nochmal, wie soll man das sagen, eine andere Relevanz bekommen haben und vielleicht auch deutlicher geworden ist, wie gefährdet sowas ist. Also das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man mit den Kollegen spricht, wie sehr die eben auch um Sicherheit bemüht sind. Und ja, das ist tatsächlich nicht so trivial. Und die sind dann auch durchaus, ich will jetzt nicht sagen, in die Kritik geraten, aber waren plötzlich so im Blickfeld der Öffentlichkeit. Ne? Plötzlich haben sich die Leute Gedanken über Gasversorgung gemacht, da gab es die sogenannte Gaskrise und so weiter. Also es hat viele Faktoren gegeben in den letzten Jahren, die diese Projekte durchaus schwieriger gestaltet haben. Das muss man wirklich sagen. Also beginnend mit der Pandemie, dann eben der Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter. Also das ist tatsächlich nicht so einfach, in so einem Umfeld solche gigantischen Projekte zu realisieren. Insofern sind wir froh und dankbar, dass das in diesen beiden Fällen tatsächlich gut funktioniert und die Kollegen sehr tatkräftig dabei sind und es auch einfach diesen Schulterschluss gibt zwischen EU, Bund und eben auch der Stadt Hamburg, die ja selber etliche Millionen in diese Projekte steckt und sich nicht hat abhalten lassen, trotz der ganzen Umstände.
Es gibt noch ein drittes Leuchtturmprojekt, das ihr habt, nämlich ein Importterminal für grünen Ammoniak, ja, das auch in dieser Zeit 2028 dann in Betrieb gehen kann. Also ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil es ja die im Prinzip wirklich drei verschiedene Sachen sind, die wirklich zusammenarbeiten. Aber kannst du uns zu dem Importterminal vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
Ja, das sind ganz andere Akteure. Das ist jetzt mal ganz interessant. Das ist mal nichts Städtisches, sondern das ist Marbanaft. Das ist hier, kann man schon sagen, ein altes Mineralölunternehmen, würde ich jetzt mal sagen, so, was jetzt so ein bisschen den Twist in die Neuzeit macht. Ist auch ein Mitglied von uns natürlich. Der Kollege, der den Bereich verantwortet bei Marbanaft, der ist auch bei uns im Vorstand für den Bereich Wasserstoff zuständig. Also wieder eine Verbindung zum Cluster. Sehr gut. Und genau, die haben bereits 2022 von Habeck ihren Bescheid bekommen, dass es losgeht mit dem Importterminal für grünen Ammoniak. Ammoniak, muss man wissen, ist ein Wasserstoffderivat. Also wer jetzt ein bisschen chemisch bewandert ist, der kann das einordnen, dass Wasserstoff nicht immer gleich Wasserstoff ist, sondern es verschiedene Trägermedien gibt, in denen sich dann der Wasserstoff befindet in abgewandelter Form. Und das wird seit Ende 22 im Hamburger Hafen gebaut. Dieses Terminal soll 27 oder 28 in Betrieb genommen werden. Investitionsvolumen ist im dreistelligen Millionenbereich, also auch ein recht hoher Invest. Ja, wir nehmen an, dass das im Zeitplan ist. Jedenfalls haben wir nichts Gegenteiliges vernommen. Und das ist natürlich dann schon wirklich das Tüpfelchen auf dem i. Also es wird wirklich Wasserstoff importiert. Und für die Kenner, also es ist ja hier Hydrogen Bar, also ich nehme an, viele Zuhörer beschäftigen sich ja regelmäßig mit Wasserstoff, die wissen, dass natürlich, dass man in Deutschland nie das Stadium erreichen wird, dass man sich komplett mit einheimischem Wasserstoff wird versorgen können. Das heißt, es ist extrem wichtig, Wasserstoff zu importieren. Und wo findet das statt? Natürlich hauptsächlich in Häfen. Darum ist davon auszugehen, dass es zukünftig noch mehr Importterminals geben wird. Aber das ist jetzt hier mal ein Beispiel und das ist natürlich extrem wichtig.
Genau. Zusätzlich, vielleicht noch nur ganz kurz erwähnt, wird Hamburg natürlich auch an das Kernnetz angeschlossen werden. was sich ja auch im Entstehen befindet. Und dann natürlich die Frage, Astrid, wir haben jetzt verschiedene Projekte so kurz beleuchtet, die ihr in Hamburg vorhabt. Wir haben diesen Aspekt des Kernnetzes und dann natürlich immer die Frage, es gibt Erzeuger, es gibt Verbraucher. Wie werden denn Nachfrage, Angebot und Verbrauch von Wasserstoff gemanagt, um das auch zu matchen? Weil das ist, glaube ich, ja die Herausforderung. Ja, es kommt irgendwie am Terminal halt dann Ammoniak an, da wird Wasserstoff erzeugt, es gibt das Kernnetz, da wird Wasserstoff verteilt, ihr habt das Verteilnetz am Hafen, ihr habt den Elektrolyseur, es gibt noch andere Elektrolyseure, es gibt Windkraft, es gibt Photovoltaik. Und dann natürlich immer die Frage, ja, wie wird denn so ein Matching zwischen Erzeugung und Verbrauch gemacht?
Ja, das muss sich entwickeln. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass es eine Instanz oder eine Behörde gibt, die das alles regelt. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Ne, ist ja auch nicht Kommunismus. Also insofern, nee, ist ja so. Also das kann man in einer Privatwirtschaft in dem Sinne so nicht. Ja. Ne, das heißt, so ein Terminalbetreiber wie Mabernaft wird sich natürlich seine Kunden suchen. Das ist ja logisch. Das ist das Geschäftsmodell. Das muss sich jetzt entwickeln. Genauso muss der Elektrolyseur, der in Moorburg entsteht, oder diejenigen, die diesen Elektrolyseur betreiben, sich Kunden suchen. Das ist ja auch klar, die den Wasserstoff abnehmen. Und das muss sich jetzt eben zeigen, was für ein Markt das sein wird. Und da es eben nicht Kommunismus ist, sondern Marktwirtschaft, geht es natürlich stark um Preise. Und ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass grüner Wasserstoff aktuell sehr, sehr teuer ist. Und dass das natürlich, wie soll man sagen, die Entstehung eines marktwirtschaftlichen Marktes nicht erleichtert. Das muss jetzt entstehen und positiv entstehen. Also es ist eben im Moment immer noch eine Anfangsphase. Unser Chef sagt dann immer, das ist einfach ein Marathon, diese ganze Wasserstoffgeschichte. Und das vermute ich auch. Ich glaube, da haben am Anfang einige so ein bisschen, sind sie Illusionen aufgesessen. Ich glaube auch manchmal politisch getrieben. Ja, ja, kann man alles ganz schnell machen. Aber das ist natürlich Unsinn. Man muss sich ja auch vorstellen, viele vergleichen das so ein bisschen mit der industriellen Revolution. Das war ja Anfang des 19. Jahrhunderts, beginnend in Großbritannien, dann eben auch in Mitteleuropa, / Vorstufen von Deutschland. Und das hat ja auch Jahrzehnte gebraucht, eine eher landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft oder Gesellschaft umzumodeln in eine industriell geprägte. Das geht nicht von heute auf morgen. Und so wird es mit dem Wasserstoff auch sein. Darauf muss man sich einfach einstellen und das merken wir natürlich auch. Viele Unternehmen sind auf den Zug aufgesprungen und sehen jetzt, es dauert aber ein bisschen und dann ruckelt es natürlich auch.
Ja, genau.
Das ist aber komplett normal. Also wir haben das im Bereich Offshore-Wind ja auch erlebt. Ich habe es anfangs erzählt. Damals gab es ein Testfeld. Viele haben gesagt, ach, wie soll das denn werden? Netzanbindung, es klappt doch nie. Hat am Ende doch funktioniert. Also man muss da eben auch ein bisschen Geduld mitbringen. Und auch Rückschläge in Kauf nehmen, das gehört für solche Riesenprojekte einfach mit dazu. Das muss man ein bisschen realistisch sehen.
Ja, jetzt ihr als Erneuerbare Energie in Hamburg seid ja eine wirklich große Community, wo ja dann im Prinzip auch dieses Thema Angebot und Nachfrage ja von beiden Seiten vertreten ist, wo ihr dann natürlich auch viele Einblicke habt. Hilft es bei solchen Projekten, also dass dann Firmen wirklich auf euch zugehen und sagen, hey, ich will hier einen Elektrolyseur bauen, mit wem können wir denn reden? Oder generell auch weiter gefragt, wie geht ihr denn mit dieser Community um? Wie baut ihr die auf? Wie sorgt ihr dafür, dass sich diese Community jetzt weiterentwickelt? Von jetzt ursprünglich reiner Windkraft, jetzt auch in das Thema Wasserstoff hinein zum Beispiel.
Also ich sag mal, das ist ja unser Kernkompetenz, Communities aufbauen. Das machen wir jetzt seit knapp 15 Jahren. Ich glaube, da sind wir ganz pfiffig drin, wie man das so macht. Das heißt, es gibt verschiedene Fachgruppen bei uns, sogenannte Foren. Das heißt, es werden nicht alle gießkannenmäßig ins selbe Forum gestopft, sondern das wird schön unterteilt, je nachdem, was eben, wie soll man sagen, das Hauptinteressensgebiet ist. Da gibt es halt Foren für PV, es gibt Foren für erneuerbare Wärme und eben für Wasserstoff. Das ist ein sehr großes Forum, weil der Bereich sehr vielfältig ist. Das hat man jetzt ja schon an diesen drei Großprojekten gesehen, die wir besprochen haben. Da sind zum einen natürlich Akteure dabei, die sehr stark Infrastruktur machen. Dann gibt es eher welche aus dem Bereich Forschung. Dann gibt es Finanzierer. Also da ist so von bis alles dabei. Und wenn man dann auch noch in angrenzende Bereiche guckt, wie Luftfahrt, Schifffahrt und so weiter, dann sieht man relativ schnell, dass das uferlos werden kann. Das heißt also, diese Wasserstoff-Community ist recht groß. Und je nach Thema oder Aufgabenstellung kommt da meistens eine Teil-Community zusammen, die sich auch wirklich mit diesem Thema auskennt und beschäftigt. Genau, und wir haben eine Kollegin, die wirklich über die letzten 4 Jahre diese Wasserstoff-Community sehr, sehr gut aufgebaut hat, also die da auch Pionierarbeit sozusagen geleistet hat, die erstmal rausgefunden hat, welche Unternehmen sind das überhaupt, wer sind die Ansprechpartner. Also das steht ja auch nirgendwo geschrieben, das muss sich dann auch echt erstmal entwickeln. In den arrivierten Bereichen, so wie Offshore und so, da kennt man die alle schon, ne? Das ist etabliert. Da sind, ich meine, da findet man auch immer noch neue, interessanterweise, aber trotzdem ist das in einem ganz anderen Stadium. So, bei Wasserstoff musste man das erstmal entwickeln. Das heißt, über sehr, sehr viele Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen die Kollegin die letzten 4 Jahre gemacht hat, unfassbar viele, also sehr viel sich mit den Leuten getroffen, ausgetauscht, immer wieder aktuelle Fragestellungen beleuchtet, sehr viel sich mit Gesetzgebung, Regulatorik beschäftigt, nach Brüssel geguckt, was macht die EU in diesem Bereich, also wirklich Groundwork, also muss man viel Leidenschaft und auch Geduld mitbringen und das hat sich aber sehr, sehr gut entwickelt, muss man sagen. Hat sehr viel mit Austausch, Kommunikation, Treffen zu tun, am Ball bleiben, also auch so ein bisschen Gespür dafür haben, so was ist jetzt neu, was lohnt sich weiter zu verfolgen, was ist vielleicht auch mal eine Ente, gibt es ja auch, aber das ist so ein bisschen die Arbeit, genau. Und da ist halt alles mit dabei. Also wir haben eine recht große Vielfalt an Mitgliedsunternehmen, also da ist auch mal eine Anwaltskanzlei dabei, ein Finanzierer, also von bis alles Mögliche. Das ist eigentlich das Faszinierende, wer sich so alles dahinter verbirgt. Also das, so ein bisschen diese Hidden Champions, das ist eigentlich immer ganz cool.
Ja, super. Ja, vielen Dank, liebe Astrid. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn Hörerinnen und Hörer sich jetzt im Detail informieren wollen, vielleicht zu eurem Cluster oder auch zu den Projekten, über die wir gesprochen haben. Hast du irgendwelche Verweise, Hinweise oder vielleicht sogar Veranstaltungen, du hast es schon erwähnt, auf die du hinweisen möchtest, wo man sich Informationen holen kann?
Ich sag mal, Ausgangspunkt für alle Recherche ist immer unsere Website. Da sind tatsächlich alle Veranstaltungen, die wir selber machen, aber auch Branchenevents von Partnern oder wie auch immer gelistet. Wir haben einen ganz klassischen Eventkalender. Wir haben eine eigene Wasserstoff-Website, die ist verbunden mit unserer normalen Website. Da sind alle Projekte, die 3, die ich eben kurz geschildert habe, aber noch viel mehr und auch alle Wasserstoffakteure gelistet. Mit Profilen und so weiter, da kann man sich gut informieren und dann auch vielleicht die Unternehmen ansprechen, wie auch immer, da sind Kontaktdaten genannt. Wir sind natürlich auf LinkedIn sehr stark vertreten, da gibt es auch immer aktuelle Ankündigungen, ist ja klar. Und Veranstaltungen, die in nächster Zeit anstehen, im Bereich Wasserstoff jetzt nicht so viele, beziehungsweise das sind Fachgruppen, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der irgendwo im Baden-Württemberg sitzt, nicht so relevant, für eine Fachgruppe nach Hamburg zu kommen, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben einige große Konferenzen in nächster Zeit. Wir haben einmal die Hamburg Offshore Wind Conference, das ist Mitte Mai. Da spielt das Thema Wasserstoff ja auch immer mit rein. Wir haben eine große Energiesystemkonferenz am 2. Juli, also mehr dieser Bereich Infrastruktur. Und wir haben auch ein großes Sommerfest am 17. Juli. Das ist immer sehr schön zum Networken und vielleicht auch mal die Akteure kennenlernen. Kann man auch mit einem Hamburg-Ausflug verbinden, sage ich jetzt mal. Muss sich ja auch lohnen, dann extra zu kommen. Das machen wir immer in einem Beachclub hier in Hamburg. Strand Pauli heißt der. Direkt an den Landungsbrücken. Also man hat auch so ein bisschen Hafen- und Hamburg-Flair. Also so viele fliegen mit einer Klappe, sage ich jetzt mal, bei sehr der gut. Veranstaltung. Das sind so die Highlights bis zum Sommer, würde ich sagen, von unserer Seite, von eigenen Veranstaltungen. Und natürlich die Woche des Wasserstoffs, Gottes Willen, die sollte ich natürlich auch nennen.
Die sollte man nicht vergessen, genau.
Ja. Genau, die ist Ende Juni, aber das machen natürlich sehr viele verschiedene Akteure hier in Hamburg. Das ist ja so eine bundesweite Veranstaltung an verschiedenen Standorten, aber da sind Hamburger Akteure natürlich auch beteiligt.
Genau, wir verlinken natürlich die Webseite in unseren Shownotes, also scrollt einfach in dem Podcast-Player runter. Und da findet ihr die Webseite, es ist www.eehh.de. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch dann durch den Eventkalender wühlen und auch alle anderen Informationen bekommen. Generell, wenn ihr Fragen direkt an Astrid habt, dann schreibt die uns gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar oder das E-Mail kontakt@hydrogenbar.de und dann setzen wir euch natürlich in Verbindung. Dann könnt ihr euch mit Astrid direkt austauschen. Genau. Aber ansonsten, danken wir dir, liebe Astrid, herzlich für deine Zeit, die du hier verbracht hast. Es war super interessant. Es war auch toll, wieder mal zu sehen, dass in dem Wasserstoffbereich wirklich was umgesetzt wird und nicht nur irgendwelche PowerPoints und
geplant und angekündigt. Dokumente.
Ja, genau. Nein, nein, hier passiert wirklich jetzt was. Ja, ja, das ist auch wirklich, ist gut, dass du das nochmal sagst, weil wir haben ja auch lange selber da gewartet und das ist natürlich frustrierend, wenn es immer nur Ankündigungen sind, aber jetzt ist wirklich Action und das ist wichtig, dass auch was passiert. Klar.
Und es gibt auch Zuversicht für diese ganzen anderen Projekte, die halt später als ihr gestartet seid, dass es da vielleicht auch dann demnächst mal zu Aktionen und Umsetzung geht und dass es halt einfach dauert, wenn man die ganzen Genehmigungen einholen muss.
Ja.
Genau, aber vielen Dank dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super interessant und ich glaube, unsere Hörer auch.
Sehr schön, das hoffe ich.
Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Alles Gute an dich nochmal, Astrid, und macht's gut. Bis bald. Ciao.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao.